ARD Sounds.
Das, was Trump da im Augenblick macht, ist nicht Deeskalation und der Versuch, da eine friedliche Lösung hinzubekommen, sondern eine massive Eskalation mit offenem Ausgang.
Das sagt Bundeskanzler Merz. Und er hat in ungewöhnlich deutlicher Form Zweifel am Vorgehen der USA und Israels geäußert. Dazu gleich mehr.
Genau 4 Wochen ist es heute her, dass die USA und Israel mit Angriffen auf Ziele im Iran begonnen haben. Wir nehmen das zum Anlass, um einmal zurückzuschauen.
Und wir beschäftigen uns unter anderem mit der Frage, ob der Iran unterschätzt wurde.
Der Krieg weitet sich jedenfalls aus in der Region.
Während die Welt größtenteils in Richtung Nahost blickt, greift Russland weiter die Ukraine an.
Und der ukrainische Präsident Selenskyj verkündet ein Verteidigungsabkommen mit mehreren Golfstaaten.
Hallo, ich bin Gisela Vormer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, dem sicherheitspolitischen Update am 28. März um 16 Uhr. Ihr bekommt hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit dem Podcast Streitkräfte und Strategien. Genau 1 Monat dauert der Iran-Krieg jetzt schon. Am 28. Februar hat er begonnen und ein Ende scheint nicht absehbar zu sein, Gisela.
Ja, das hatten sich US-Präsident Donald Trump und die israelische Regierung wohl anders vorgestellt. Unsere Korrespondentin in Washington, Anne Schneider, hat das, was alles passiert ist, mal für uns zusammengefasst.
Am 1. März verkündet US-Präsident Donald Trump den Start der Angriffe auf den Iran, genannt Operation Epic Fury. Wie immer in seiner mit vielen Superlativen gespickten Sprache.
Nobody's seen anything like it.
Niemand hat je so etwas gesehen. Wir haben hunderte Ziele im Iran zerstört, darunter Schlüsselstandorte der Revolutionsgarden und der Luftabwehr.
Iranian Air Defense Systems.
Der iranische Führer Ayatollah Khomeini sei tot und die gesamte militärische Führung praktisch ausgeschaltet. Ziel der Angriffe sei die totale Vernichtung der iranischen Militärstrukturen und die Verhinderung einer atomaren Aufrüstung des Landes. Die Menschen im Iran forderte er auf,
Take back your country.
Also sich ihr Land zurückzuholen. Befürchtungen, dieser Krieg könnte für die USA ein weiterer Dauerkonflikt werden, ähnlich denen in Afghanistan und Irak, widerspricht Trump in den nächsten Tagen vehement. Das ist ein kurzer Einsatz, er hätte eigentlich schon vor 47 Jahren erledigt werden müssen. Man habe schon nach 1 Woche Krieg mehr erreicht, als jeder für möglich gehalten hätte. 4 bis 6 Wochen könnten die Kämpfe dauern. Direkt nach den ersten Angriffen sperren die Iranis die Straße von Hormuz für, wie sie es nennen, unfreundliche Nationen komplett. Die Schifffahrt kommt praktisch zum Erliegen, der globale Energieknotenpunkt ist dicht. Der Ölpreis steigt in den ersten 3 Kriegswochen um 40%. Trump bittet schließlich die NATO zur Hilfe. Die NATO-Staaten winken ab. Sie sehen den Konflikt nicht als ihren Krieg an. Trump ist sauer. Ich bin enttäuscht, denn wir geben Billionen von Dollar für die NATO aus. Und wenn sie uns nicht helfen, sollten wir sicherlich darüber nachdenken. Seit der 3. Kriegswoche gibt es in der US-Regierung ernste Überlegungen, weitere tausende Soldaten in die Region zu entsenden, inklusive möglicher Bodentruppen. Zu Beginn von Kriegswoche 4 stellt Trump den Iranern schließlich ein Ultimatum. Sollten sie die Straße von Hormuz nicht innerhalb von 48 Stunden öffnen, würden die USA iranische Kraftwerke angreifen, und zwar das größte zuerst. Um gut 30 Stunden später anzukündigen, dass die geplanten Angriffe auf die Energieanlagen ausgesetzt würden, um mögliche Verhandlungen nicht zu gefährden. Die iranische Seite zeige nämlich plötzlich echte Gesprächsbereitschaft und natürlich seien die USA erfolgreich.
We're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
Wir gewinnen so haushoch, niemand hat je etwas Vergleichbares gesehen zu dem, was wir mit dem Iran machen. Und sie verhandeln übrigens, sie wollen unbedingt ein Abkommen schließen, aber sie haben Angst, es zuzugeben, weil sie glauben, dass sie von ihren eigenen Leuten getötet würden. Der Iran bestreitet nach wie vor, dass überhaupt Gespräche stattfinden, allerdings werden wohl Nachrichten über andere Länder ausgetauscht. Die Rede ist unter anderem von Pakistan. Ein 15-Punkte-Friedensplan der USA steht im Raum, den lehnt der Iran ab und stellt Gegenforderungen. Auf jeden Fall verlängert Trump das Ultimatum ein weiteres Mal. Aktuell soll es am 6. April enden. Gleichzeitig bauen die USA ihre militärische Drohkulisse aus. Sie haben massiv Truppen in die Region verlegt, darunter auch eine Spezialtruppe mit Fallschirmjägern. Von kompromissloser Härte, Ankündigung eines Regimewechsels über militärische Aufrüstung bis zu möglichen Verhandlungen. Trumps Kurs im Irankrieg hat sich innerhalb dieses Monats immer wieder gewendet. Gerade scheint vieles möglich, von einem Abkommen bis zum Einsatz von Bodentruppen. Wie lang der Krieg noch dauert, ist indes völlig offen.
Also alles offen mit Tendenz zur weiteren Eskalation. Das zeigt auch die aktuelle Lage, oder?
So sieht's wohl aus. Israel und die USA haben den Iran wieder massiv aus der Luft angegriffen. Dabei sollen weitere militärische Ziele und Energieanlagen beschossen worden sein, unter anderem in Teheran. Auch in Israel gab es wegen iranischer Angriffe Raketenalarm und der Iran hat wieder Ziele in verschiedenen Golfstaaten ins Visier genommen, wo es zum Beispiel amerikanische Militärstützpunkte gibt, darunter Saudi-Arabien. Dort wurden mehrere amerikanische Soldaten verletzt. Und noch eine neue Entwicklung gibt es. Zum ersten Mal seit Beginn des Irankrieges haben sich auch die Houthi-Rebellen im Jemen, die mit dem Iran verbündet sind, eingeschaltet und sie haben Israel angegriffen. Medien zufolge wurde die Rakete abgefangen, Berichte über Schäden oder Verletzte gibt es nicht. Aber damit droht der Konflikt tatsächlich weiter zu eskalieren.
Was ja vermutlich nicht das Ziel der USA und Israel gewesen ist. Wahrscheinlich hat man gehofft, dass das Regime im Iran schnell einknickt und die Menschen dort dann die Machthaber stürzen. Wir erleben jetzt ja eher das Gegenteil. Ist der Iran unterschätzt worden?
Ja, das ist durchaus eine berechtigte Frage. Lass uns doch mal hören, wie unser Korrespondent in Istanbul, Bernd Niebrücke, das einschätzt.
Ja, vielleicht wurde die Strategie seitens der Amerikaner, der US-Amerikaner in Abstimmung mit Israel nicht genau gefasst. Man hat, das haben wir in den letzten Wochen gesehen und ist auch schon oft diskutiert worden, erkannt, dass die militärische Stärke, die dezentrale militärische Stärke des Iran doch wohl sehr viel größer ist, als man es gedacht hatte. Insofern hat man da die Stärke des Irans wohl unterschätzt. Man hat aber auch vielleicht die strategischen Herausforderungen unterschätzt. Das meint, was bedeutet es, ein Land wie den Iran einmal seiner Elite, seiner Regierung zu enthaupten und andererseits natürlich auch die vielen Hunderttausenden unter Waffen sich befindlichen Revolutionsgarden und anderen Milizen so weit zu bekämpfen, dass sie ihre Waffen hinlegen und dass es eventuell dann zu einem landesinternen Putsch, zu einer Revolution kommt. Auch da hat man wohl nicht richtig zu Ende gedacht und nun versucht man sich auf verschiedenen Füßen aufzustellen und weiß scheinbar nicht so recht wohin. Man stellt Ultimaten, die ja jetzt am 6. April soll das letzte verlängerte Ultimatum von Präsident Trump zur Erfüllung des 15-Punkte-Planes ablaufen. Mal gucken, was sich in den nächsten Tagen da weiter tut, aber es sieht momentan strategisch nicht so perfekt organisiert aus.
Ja, das klingt halt wie die alte amerikanische Devise, shoot first, ask later. Ne? Aber was könnte denn überhaupt das Ziel der USA sein in diesem Krieg?
Ja, lass uns auch dazu nochmal Bernd Niebrücke hören.
Es gibt ja zwei Akteure. Es gibt Israel und die USA. Das Ziel Israels, gehen wir mal kurz darauf zunächst ein, ist wohl eindeutig, dieses Mullah-Regime so stark wie möglich zu schwächen und vor allen Dingen auch dieses Klerikerregime zu beenden. Ob sie das erreichen, ist die eine Frage. Die USA hat natürlich das Ziel, vor allen Dingen wirtschaftlich, weltwirtschaftlich dort Stabilität zu erzeugen und eben nicht einen starken Player wie den Iran möglicherweise mit einer Atomwaffe zu haben. Das ist wohl das erklärte Hauptziel, das Atomprogramm letztendlich zu zerstören und auch das Raketenprogramm. Wir haben ja gehört, dass inzwischen auch ballistische Raketen im Iran entwickelt worden sind, die eben auch sogar theoretisch Europa erreichen könnten. Das ist wohl das erklärte Hauptziel, aber dazu muss man natürlich auch eine gute Verhandlungsposition haben. Und momentan sieht es nicht so aus, dass der Iran so weit geschwächt ist, dass auch seine Kommandostrukturen so weit geschwächt sind, dass man einknickt und diesen 15-Punkte-Plan, der eben auch solche Forderungen beinhaltet seitens der USA, den dann auch erfüllt. Von daher ist es sehr schwierig mit den Zielen. Einfach jetzt nur Frieden machen wäre eine Lösung, wäre sicherlich im Sinne vieler Menschen auch. Aber dann hat man vielleicht einen Iran, der überall mitreden kann, der bei der Straße von Hormuz mitreden kann, eventuell dort Zölle erhebt, der also wirklich ein großer Player ist. Und das Atomprogramm hat man noch immer nicht beendet. Also von daher ist das Ziel, glaube ich, das Hauptziel seitens der Amerikaner, das Atomprogramm zu beenden und dann vor allen Dingen eben die Straße von Hormuz frei zu haben. Das sind, glaube ich, die beiden Hauptziele. Alles darüber hinaus ist Wunschdenken.
Auch Bundeskanzler Merz hat ja inzwischen in ungewöhnlich scharfer Form Zweifel geäußert am Vorgehen der USA und Israels. Was hat er genau gesagt?
Friedrich Merz war auf einer Veranstaltung der Frankfurter Allgemeinen und da hat er den USA und Israel vorgeworfen, sich jeden Tag tiefer in den Konflikt zu verstricken. Und Merz ist noch deutlicher geworden.
Ja, und ich sag mal, das sind Eskalationen, die schon bedrohlich sind, nicht nur für die Betroffenen, sondern für uns alle. Denn das, was Trump da im Augenblick macht, ist nicht Deeskalation und der Versuch, da eine friedliche Lösung hinzubekommen, sondern eine massive Eskalation mit offenem Ausgang.
Auch bei der Frage, ob die USA ihre wie auch immer gearteten Ziele erreichen können, da ist Bundeskanzler Merz eher skeptisch.
Ist das Thema Regime Change wirklich das Ziel? Wenn das das Ziel ist, glaube ich nicht, dass sie das erreichen werden. Das ist meistens schiefgegangen. Es gibt eine Geschichte ein Buch über die Geschichte der CIA. Das einzige Regime Change, was irgendwann mal wirklich erfolgreich war, war Panama. Und das liegt ein paar Jahrzehnte zurück. Meistens hat es nicht funktioniert. In Afghanistan hat es 20 Jahre gedauert. Und der Regime Change war von einem Mullah-Regime zum nächsten. Also ich habe große Zweifel, ob es eine Strategie gibt. Und ob diese Strategie dann tatsächlich auch erfolgreich ausgeübt wird. Insofern könnte es auch noch etwas länger dauern.
Trump hat diese Kritik aus Deutschland natürlich gar nicht gefallen. Und ihm hat auch nicht gefallen, dass Deutschland und andere Länder weiterhin nicht helfen wollen, die Straße von Hormuz militärisch abzusichern. Er haut ja gerne mal drauf, wenn es um die NATO geht. Und bei einem Kongress in Miami hat Trump dann nochmal ordentlich gegen die NATO-Verbündeten ausgeteilt.
Ich glaube, es war ein gewaltiger Fehler, dass die NATO einfach nicht da war. Sie waren einfach nicht da. Wir geben jährlich Hunderte von Milliarden Dollar für die NATO aus. Hunderte, um sie zu schützen. Und wir wären immer für sie da gewesen. Aber jetzt, angesichts ihres Verhaltens, müssen wir das wohl nicht mehr, oder? Aber das ist Tatsache. Das habe ich schon immer gesagt. Warum sollten wir für sie da sein, wenn sie nicht für uns da sind? Sie waren nicht für uns da.
Auf diese wiederkehrenden Anschuldigungen von Trump, die NATO würde nichts tun, ist Bundeskanzler Merz bei der FAZ-Veranstaltung übrigens auch kurz eingegangen.
Und ich habe ja mit Trump mich vor 3 Wochen noch im Weißen Haus getroffen. Wir haben am letzten Sonntag noch mal länger miteinander telefoniert. Ich habe ihm gesagt, wenn du willst, dass wir helfen, dann frag uns bitte vorher, upfront und nicht über die Zeitungen hinterher. Das ist ein Umgang, den wir einfach nicht akzeptieren können. Das werden wir auch in Zukunft nicht.
Und Donald Trump hat dann in Miami noch Folgendes gesagt.
The Chancellor of Germany, he said, this is not our war. We have nothing to do. Well, Ukraine is not our war, but we help them.
Also Trump sagt hier, dass der deutsche Bundeskanzler meint, das ist nicht unser Krieg, wir haben nichts damit zu tun. Und Trump entgegnet, der Ukraine-Krieg ist ja auch nicht unser Krieg, aber wir haben trotzdem geholfen. Ja, verfahrene Situation. Und damit sind wir schon beim Thema Ukraine, Gisela. Wie ist die Lage gerade? Haben die russischen Angriffe inzwischen nachgelassen?
Nein, das würde ich so gar nicht sagen. Dem russischen Präsidenten Putin kommt es vielleicht sogar eher zu Pass, dass der Krieg in Nahost im Großen und Ganzen aktuell die Schlagzeilen beherrscht. Das nutzt Russland, um konsequent weiter die Ukraine zu bombardieren. Bei russischen Angriffen sind wieder mehrere Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Wir haben Meldungen, dass zum Beispiel in der Hafenstadt Odessa ein Krankenhaus und ein Wohngebäude getroffen wurden. Außerdem ein Industrieunternehmen im Osten der Ukraine. Umgekehrt, muss man sagen, hat die Ukraine aber auch Russland mit Drohnen angegriffen. Den russischen Behörden zufolge ist dabei ein Kind ums Leben gekommen und es soll mehrere Verletzte geben. Das russische Verteidigungsministerium sprach von einer landesweiten Attacke, unter anderem auf die Region Moskau.
Und jetzt schließt sich der Kreis, denn wir machen wieder einen Bogen in den Nahen Osten. Die Ukraine hat ja nach Saudi-Arabien auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Zusammenarbeit bei der Luftverteidigung beschlossen. Worum geht's da genau?
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat heute erklärt, dass er bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Emirate, Mohammed bin Zayed, eine Kooperation im Bereich Sicherheit und Verteidigung vereinbart hat. Im Ukraine-Krieg greift Russland das Nachbarland unter anderem ja mit Shahed-Drohnen iranischer Bauart an, die Russland inzwischen selbst herstellt. Und der Iran wiederum attackiert seit Ende Februar mit den USA verbündete Golfstaaten. Das haben wir eben schon besprochen. Hier hat nun Präsident Selenskyj auf die Expertise der Ukraine in Sachen Drohnenabwehr hingewiesen. Die Ukraine nutzt da nämlich insbesondere elektronische Störgeräte und mobile Waffen statt der erheblich teureren Raketen, die zurzeit noch von den Golfstaaten gegen iranische Drohnen eingesetzt werden.
Da will Kiew jetzt seine Technik anbieten, oder?
Genau. Kiew schlägt seit Wochen vor, seine Geräte gegen Raketen zu tauschen, die in der Ukraine dann wiederum zur Abwehr von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern aus Russland gebraucht werden. Am Donnerstag hatten die Ukraine und Saudi-Arabien bei einem Besuch von Selenskyj in dem Königreich ein Abkommen zur Luftverteidigung unterzeichnet. Und vorhin kam noch die Meldung, dass auch Katar an der Technik interessiert ist.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Gisela Former aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Danke für euer Interesse und wünschen euch ein schönes Wochenende.